Sie entführen, erpressen, foltern und lassen Bomben hochgehen, sogar mitten in der Stadt.
Am Montag detoniert ein Sprengsatz in diesem bürgerlichen Kölner Wohnviertel.
Das Geschäft wird bei der Explosion schwer beschädigt. Teile der Einrichtung und Kleidung geraten in Brand.
Die Brandanschläge von gestern und vom vergangenen Montag in der Kölner Innenstadt tragen die Handschrift von niederländischen Drogenbanden.
Wir haben hier eine neue Dimension der Gewalt im Bereich der organisierten Kriminalität erleben müssen, die es so hier in Deutschland meines Wissens noch nicht gegeben hat.
Die Polizei vermutet, Drogenbanden bekriegen sich mittlerweile innerhalb von Deutschland. Und auch aus dem Land, aus dem wir solche Meldungen schon kennen, mischen Kriminelle mit, den Niederlanden. Sie kommen rüber und erledigen das Grobe. Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter macht sich Sorgen.
Unsere Straftäter werden jünger und gewalttätiger und bewegen sich auf einem Niveau der organisierten Kriminalität bis hin zum internationalen Rauschgifthandel. Und wenn wir dem keinen Riegel vorschieben, dann sind wir vor diesen Verhältnissen in den anderen Ländern nicht verschont.
Wer genau bekriegt sich da und wo steuert Deutschland hin? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns an, was hinter den Nachrichten steckt, die uns jeden Tag erreichen. Ihr bekommt die Hintergründe und wir sprechen mit Menschen, die direkt betroffen sind. Explosionen in Düsseldorf, Köln, Duisburg, Engelskirchen. Folter im Livestream. Ein toter 17-Jähriger, dem in der Solinger Innenstadt der Sprengsatz zu früh hochgeht. Die Liste der Vorfälle ist lang. Erst vermutet die Polizei, dahinter muss dieselbe Drogenmafia stecken, die auch in den Niederlanden für viele solcher Anschläge verantwortlich ist. Mittlerweile vermutet sie, da steckt eine Bande aus Köln-Kalk dahinter, die Streit in den eigenen Reihen hat und sich auch Leute aus den Niederlanden rangeholt hat fürs Grobe, die Folter zum Beispiel. Woher kommt plötzlich diese Gewalt? Das wollte ich von einem wissen, der nah dran ist.
Mein Name ist Oliver Huth, ich bin Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter hier in Nordrhein-Westfalen und vom Beruf Kriminalbeamter.
Oliver Huth ist selbst Ermittler. Organisierte Kriminalität, das ist sein Thema. Und er sagt, das große Problem ist Koks.
Also was wir feststellen oder welche Sorgen wir haben, ist, dass der internationale Rauschgifthandel respektive der Kokainhandel enorme Ausmaße angenommen hat, eine Riesenüberproduktion in den Herkunftsländern zu verzeichnen ist, weit über 1000 Tonnen, die da jährlich produziert werden, von denen wir hier nur auf dem europäischen Markt einen minimalen Ertrag sicherstellen. Und wir merken halt einfach, dass rund um das Thema Drogenkriminalität mittlerweile die Gewaltkriminalität eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, bis hin zum Vorhalten von Schutzbewaffnung der Protagonisten auf Täterseite. Also ein Deliktsfeld, was wirklich demokratiegefährdend ist, wenn man dann nach Holland guckt und feststellt, dass da ein Rechtsanwalt erschossen wird, weil er den Beruf ausübt oder ein Journalist, eben nur weil er diesen Beruf ausübt, dann ist es wirklich für die Demokratie schon soweit für unsere demokratischen Staaten und Institutionen, dass man von der Gefährdung sprechen kann.
Wie gefährlich ist die Situation für Sie als Polizistinnen und Polizisten, also wenn Sie ermitteln?
Also ich sag mal so, ich lebe grundsätzlich nicht gefährlicher als ein Dachdecker, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Das Problem ist, dass die Straftäter, die ja lange nicht merken, dass wir gegen sie ermitteln, gewahr werden irgendwann, dass wir ihnen auf der Spur sind. Dann kommt es zu Festnahmen und die Straftäter haben wenig Interesse daran, dass wir vor Gericht aussagen. Da muss man immer durchaus das ins Kalkül ziehen, dass da irgendjemand dabei ist, der einem nichts Gutes will. Und das, was wir auch mal erleben, ist, dass die Straftäter, die dann zu Langhaftstrafen verurteilt werden, nicht zur Selbstreflexion kommen, sondern den Schuldigen für die Festnahme und den Biografiebruch dann woanders suchen. Das ist dann meistens die Polizei und da dann auch noch alte Rechnungen mit den Kolleginnen und Kollegen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich deutlich sagen muss, dass man für diesen Beruf eine Haltung braucht, insbesondere wenn man sich mit dem Thema organisierte Kriminalität beschäftigt. Da ist Angst kein Begleiter dieser Haltung. Die Haltung fußt auf dem Verständnis, die Demokratie zu verteidigen, all das, was wir uns hier über Jahrzehnte aufgebaut haben, eine nicht korrupte öffentliche Verwaltung, eine Unabhängigkeit der Justiz, die Urteile spricht, all das ist in europäischen Ländern nicht gang und gäbe. Wahlen, die man durchführen kann ohne korruptive Aspekte, das ist wirklich nicht Standard in der Europäischen Union, in manchen Bevölkerungs-, in manchen Landstrichen. Und das gilt es zu verteidigen. Und das verteidigt man, indem man die organisierte Kriminalität halt zurückdrängt. Und ich kann nicht von Bürgerinnen und Bürgern erwarten, dass sie ihren Namen nennen, wenn sie dann die Anzeige aufgeben, weil irgendwo ein Auto brennt. Und wir verstecken uns hinter irgendwelchen Sachverhalten oder haben dann Sorge. Dafür sind wir Staatsdiener und Polizisten, dass wir uns da in die erste Reihe stellen und diese Demokratie verteidigen. Von daher gibt es da keinen Zurückweichen.
Herr Huth, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie auch mal selbst ins Visier geraten sind. Wie genau denn?
Das will ich so im Detail gar nicht sagen. Es geht immer darum, dass Straftäter versuchen, Informationen über sie zu bekommen oder dass man sich dann wundert, dass Straftäter tatsächlicherweise auch Informationen über sie haben, sei es aus Ermittlungsverfahren, eine Aktenansicht vorliegt, die gar nicht hätte existieren dürfen und man sich natürlich auch Gedanken darüber macht, wer denn da so der Ermittler oder die Ermittlerin ist, die gegen einen ermittelt hat und sich da auch ein paar Gedanken zu macht. Das ist so das, was wir grundsätzlich oder ich erlebt habe. Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Gegenseite ermittelt halt auch und wenn wir auch wissen, mit wem es zu tun haben, ähnlich wie wir das hier tun. Ja, das ist leider so. Die Täter sind professionell und das muss man, glaube ich, dann auch aushalten, denke ich.
Aber wer genau sind diese Täter? Wer ist die Drogenmafia? Er hat den Überblick.
Ja, mein Name ist Robin Hofmann. Ich bin Strafrechtler und Kriminologe an der Universität Maastricht und beschäftige mich eigentlich so im Schwerpunkt mit organisierter Kriminalität und Drogenkriminalität.
Robin Hofmann weiß, wer gerade in ganz Europa Drogen vertickt und im Zweifel auch Leute erpresst, foltert oder tötet. Aber fangen wir da an, wo sich Drogenkartelle längst offen bekriegen. In den Niederlanden.
Also die Niederlande ist ein kleines Land und von daher gibt es hier eigentlich so, wenn wir von Drogenmafia sprechen, dann sprechen wir eigentlich von der sogenannten Mokro-Mafia. Das bezieht sich auf eine marokkanischstämmige Mafia, die hier so seit den 70er Jahren etwa der ersten großen Einwanderungswelle damals von Marokkanern, die als Gastarbeiter hingekommen sind, damals so fing das an. Damals sind auch die ersten Coffeeshops entstanden, wo es dann Cannabis zu kaufen gab. Und da sind ganz schnell diese Netzwerke entstanden von Kriminellen, die eben Cannabis etwa aus Marokko, aus der Türkei importiert haben, damit die Coffeeshops versorgt haben. Und dann ist das so gewachsen über die Jahre und dann so in den 90er Jahren ist man eigentlich dann umgestiegen auf Kokain. Da sind die großen Gewinne eigentlich zu machen und da gab es so einen richtigen Wachstumsschub. Heute sprechen wir von einem großen Netzwerk von Kriminellen mit ganz diversen Hintergründen. Das sind also nicht nur Marokkaner, auch viele Niederländer sind dabei, aber auch aus anderen Ländern. Und man schließt sich so in diesen Netzwerken fast projektweise zusammen, etwa für einen größeren Drogendeal, für einen großen Kokaindeal. Und so funktioniert eigentlich dieses Geschäft hier in den Niederlanden.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon diese Zusammenschlüsse angesprochen. Bei den Fällen, die jetzt in Köln und in NRW vorgefallen sind, hat ja offenbar die niederländische Mafia Leute so nach Deutschland ausgeliehen, ne?
Ja, das kann man so sagen. Also das ist fast wie so eine Dienstleistung, muss man sagen. Also dass solche Straftaten verübt werden, die kann man einkaufen. Also auch hier in den Niederlanden sehen wir in den letzten Jahren etwa eine große Zahl an Gewaltdelikten. Wir sehen eine große Zahl an öffentlichen Exekutionen, richtig, wo tatsächlich Menschen auf offener Straße erschossen werden, oft mit automatischen Waffen. Und das sind richtige Auftragsmörder, die bekommen da einen bestimmten Geldbetrag für, oft junge Männer mit wenig Erfahrung, aber mit einem hohen brutalen Potenzial sozusagen. Und die verüben diese Taten oft für, das geht so 3.000, 4.000, 5.000 Euro los, bis dann nach oben, je nach Ziel. Und ja, das sind richtige Auftragstäter, kann man sagen.
Gegen wen richten die sich denn hauptsächlich? Sie haben ja jetzt gerade einen Mord angesprochen. Ich schätze, Sie haben von dem Journalisten de Vries jetzt gerade geredet. Also ist das dann mehr untereinander, die Taten, also auch diese Bombenanschläge und so weiter? Oder richtet sich das auch viel gegen Leute, die ja, versuchen, gegen die Mafia was zu tun?
Also man muss da ein bisschen differenzieren. Seit etwa 2013 sehen wir hier einen Konflikt innerhalb dieser Organisation. Das heißt also Kriminelle, die sich wirklich bekriegen. Wir sehen vor allen Dingen eine Gewaltspirale. Also da gibt es dann mal einen Gewaltakt, mal einen Mord und dann wird direkt ein Racheakt entsteht dann dazu. Und so geht die Spirale eben, dreht sich immer weiter nach oben und mittlerweile wird schon wegen den kleinsten Dingen, wird sich da gegenseitig kaltblütig, ermordet man sich dafür. Dann gibt es aber auch diese prominenten Fälle. Sie sprechen Peter R. de Vries an, einer der bekanntesten Investigativjournalisten hier in den Niederlanden, der vor 3 Jahren auf offener Straße in Amsterdam ermordet wurde. Er war vor allem auch in einem großen Gerichtsverfahren gegen die Mokro-Mafia, was damals gerade lief, Da war er mit einbezogen worden als Berater eines Kronzeugen. Ja, und ist dann Zielscheibe geworden der Mokromafia. Aber das sind prominente Beispiele. Die meisten dieser Taten, und wir sprechen hier so von 20 bis 30, von diesen Auftragsmorden pro Jahr, die sind eigentlich innerhalb zwischen Kriminellen, also treffen vor allen Dingen Drogenkriminelle.
Ja, lassen Sie uns mal über das sprechen, was Behörden und Ermittlerinnen natürlich versuchen zu tun. Wie gut oder schlecht kommen die niederländischen Behörden und ErmittlerInnen denn aus Ihrer Sicht an gegen die Drogenmafia?
Ja, das ist also, wenn man sich die Situation selbst anschaut, muss man sagen, das ist noch viel Spiel nach oben. Das ist in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich gewesen, wobei man auch natürlich solche einzelnen Erfolge wie etwa die EncroChat-Ermittlungen, das ist ein großer Ermittlungskomplex, wo von vielen Tausenden von Kriminellen, die haben so eine verschlüsselte Software zur Kommunikation benutzt. Und da waren niederländische Behörden maßgeblich daran beteiligt, diese abzuhören und haben dann über Monate diese verschlüsselten Chats und diese Telefongespräche abgehört und da dann tatsächlich also von Tausenden von Kriminellen die Daten gesammelt und einen riesen Einblick bekommen in den illegalen Drogenhandel, in den illegalen Menschenhandel. Und da gab es viele Verhaftungen, da gibt es bis heute Gerichtsprozesse, europaweit übrigens, also in Deutschland auch. Und da waren die niederländischen Behörden ganz maßgeblich mit dran beteiligt. Und ich denke, das ist so ein Erfolg, den muss man auch so benennen. Das ist also ein Komplex gewesen, der eigentlich bis dahin in der Größenordnung noch nicht da gewesen war.
Trotzdem haben Sie ja gerade gesagt, da wäre noch Luft nach oben. Was bräuchte es denn da?
Wir haben in den Niederlanden eine Situation, wo man wirklich sagen muss, das ist das Einfallstor für Drogen nach Europa, gerade so der Hafen von Rotterdam. Ein Großteil des Kokains, wir sprechen da wirklich von Kokainschwämmen. Kokain ist in ganz Europa zu mehr oder weniger einer Lifestyle-Droge geworden und die Niederlande sind da wirklich das Tor zu Europa und mit allen negativen Nebeneffekten davon, dass eben diese Konflikte zwischen den Kriminellen offen ausgetragen werden, dass auch Unschuldige da ins Fadenkreuz geraten. Wir haben so in den letzten Jahren ein gutes Dutzend von wirklich Opfern, die tatsächlich da ja einfach ins Fadenkreuz geraten sind, die nichts mit der Kriminalität zu tun hatten, die dann tatsächlich da auf einer Straße von so einem Blindgänger getötet wurden. Also diese ganzen Nebeneffekte, etwa dass auch das Drogengeld hier zum großen Teil gewaschen wird, dass es in etwa den Immobilienmarkt, diese Drogengelder einfließen und den Immobilienmarkt kaputt machen. Das sind Riesenprobleme, die wir haben. Wir sprechen von Korruption etwa auf lokalpolitischer Ebene, Korruption von Zollbeamten, von Polizeibeamten. Diese ganzen Probleme, die organisierte Kriminalität mit sich bringt, die haben wirklich einen demokratiezersetzenden Effekt. Und wenn man sich dann anschaut, etwa wie jetzt die politische Lage in den Niederlanden ist, dann ist sicherlich, die organisierte Kriminalität hat da sicherlich ihren Teil zu beigetragen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat vor kurzem das hier gesagt.
Wir sehen die Folgen dieses furchtbaren Kokainhandels in unseren Nachbarländern, in den Niederlanden und Belgien sehr stark schon, auch mit einer unheimlichen Gewaltspirale. Das möchte ich unbedingt in Deutschland verhindern.
Herr Hofmann, sehen Sie denn die Gefahr, dass es in Deutschland auch niederländische Verhältnisse geben könnte?
Also grundsätzlich besteht diese Gefahr. Wir sind in Deutschland noch lange nicht so weit, muss man sagen. Aber während den Anfängen, wir haben jetzt so die ersten in diesem Sommer, man kann es ja fast so einen Bombensommer nennen, wo also mehr als ein Dutzend Bombenanschläge in NRW passiert sind. Da sehen wir eigentlich diesen Modus operandi der Kriminellen, der eben darauf abzielt, wirklich Angst zu schüren und möglichst eine öffentliche Wirksamkeit zu erzeugen. Und das geht natürlich mit diesem Bombengut. Ich denke, wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wir müssen jetzt wirklich entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass wir tatsächlich nicht irgendwann auch eine Situation haben wie in Belgien, wie in den Niederlanden, wo wir eine Eskalation sehen und wo wir vor allen Dingen sehen, wie schwierig das ist, wenn diese Konflikte einmal eskaliert sind, da tatsächlich die wieder einzufangen und da wirklich die Kontrolle zurückzugewinnen.
Robin Hofmann sagt, Geldwäsche muss besser bekämpft werden, damit sich die fetten Drogengeschäfte nicht mehr so lohnen. Und wenn es nach ihm geht, dann bräuchten wir dringend mal ein großes Gerichtsverfahren gegen einflussreiche Leute aus der Drogenmafia. Zur Abschreckung. Und auch die Polizei sollte mehr Möglichkeiten bekommen. Telefonüberwachungen müssten zum Beispiel leichter möglich sein, weil das die Chancen erhöht, Täter zu kriegen. Auch Oliver Huth findet, er und seine KollegInnen sollten mehr dürfen.
wenn ich darüber nachdenke, dass der Bundesjustizminister jetzt versucht hat, verdeckte Ermittlungsmethoden zu limitieren vor seiner Entlassung, was zum Beispiel den Einsatz von verdeckten Ermittlern angeht, dann kann ich da nur den Kopf drüber schütteln. Wenn wir feststellen, dass wir immer noch keine IP-Adressen speichern dürfen, weil man da auch keinen Konsens entwickelt, obwohl das Europarecht das zulässt, das sind alles Themenfelder, die bringen uns nicht vor die Lage, sondern dahinter. Und wer wirklich will, dass wir erfolgreich arbeiten können, muss uns da unterstützen. Es geht nicht darum, dass Herr Huth diese Daten über Bürgerinnen und Bürger sammelt für sein eigenes Vergnügen, sondern wir wollen am Ende des Tages Opfer schützen und das Opferwerden vermeiden. Dazu gehört auch eine Beweislastumkehr, eine gescheite, ähnlich wie in Italien, so wie es jetzt da ist, dass man einfach eine Ausrede präsentieren kann, woher denn Geld für gekaufte Immobilien in Deutschland kommt, dass das Geld aus dem Ausland kommt und dass diese lapidare Ausrede soll ausreichen, um die Immobilien behalten zu dürfen. Dann stellen wir fest, dass wir da einfach nicht auf dem sicheren Weg sind.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Mathis Dirkes, Ingo Rockenberg, Julian Hilgert und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.